Freuet euch, ich komme mit Macht und Herrlichkeit. Blicket auf und glaubt, der Tag ist nicht mehr weit. Jesus Christus wird wiederkommen. Was für ein tolles Lied, was wir gerade gesungen haben. Es drückt Freude aus und es drückt Erwartungen aus. Erwartungen unseres Glaubens. Empfindest du diese Freude, diese Leidenschaft, diese Zuversicht in deinem Glauben? In meinem Glaubensleben merke ich, dass es nicht immer so ist. Mein Glauben verändert sich. Manchmal empfinde ich diese Leidenschaft und habe so ein richtiges Brennen für das Wort Gottes in mir. Aber dann gibt es auch Situationen, in denen irgendwie genau das fehlt. Das Brennen ist weg. Heute geht es um dein Herz. Wie sieht es in deinem Herzen gerade aus? Ich habe hier ein Beispiel für ein Herz mitgebracht. Ich möchte dein Herz heute mit dieser Feuerschale vergleichen. Wie sieht dein Herz aus? Vielleicht wie so eine leere Feuerschale, in der noch nichts brennt? Vielleicht hast du schon viel über den Glauben gehört, aber dieses Brennen von Jesus hast du noch nie erlebt. Vielleicht kann es dich einfach bisher nicht so richtig entfachen und der Glaube bleibt dir irgendwie fremd. Vielleicht ist es aber auch so, dass du gerne dieses Feuer in dir hättest und du im Herzen dich irgendwie schon darauf vorbereitest. Das Feuerholz ist quasi aufgestapelt und es wäre alles bereit, um zu brennen, aber das Entscheidende fehlt irgendwie. Dieser Funke, der dieses Feuer anspringen lässt. Du hast dir so viele Gedanken gemacht, was es braucht. Aber dieser Funke fehlt dir. Vielleicht ist es aber auch so, dass du schon richtig am Brennen bist. Du kennst diese Leidenschaft von Jesus. Du kennst diesen Glauben, der irgendwie raus möchte. Eine flammende Leidenschaft entwickelt. Und eine Leidenschaft, die um uns greift. Die auch andere mit anstecken kann, die uns wärmt, die andere entzündet. Oder sieht dein Herz vielleicht gerade eher aus wie so eine Glut? Das wirkliche Brennen des Glaubens ist irgendwie vorbei oder gerade nicht da. Aber die Glut ist noch da. Und du stehst an einem Punkt, wo sich jetzt entscheidet, wie es weitergehen kann. Wie kann der Glaube wieder neu entfacht werden? Was muss ich ändern, um dieses Feuer wieder zu bekommen? Dass der Glaube wieder eine große Rolle spielt in meinem Alltag, leidenschaftlich wird, beginnt zu brennen, bevor er ganz ausglüht. Oder merkst du vielleicht, dass dein Herz schon komplett ausgebrannt ist. Du hattest dieses richtige lodernde Feuer. Du hattest das Evangelium in dir. Deine Leidenschaft war kaum zu bändigen. Und vielleicht hätte keiner in deinem Umfeld erwartet, dass du Probleme im Glauben haben könntest. Aber jetzt? Bist du völlig erschöpft? Vollkommen ausgebrannt, nur noch ein Haufen Asche. Der Glaube, wie du ihn gelebt hast, hat dich komplett verheizt. Wenn du heute Morgen etwas suchst, das dich neu erfüllen kann, etwas, was dir dieses Brennen zurückgeben kann, dann bin ich überzeugt, dass es einen Grund hat, dass du heute Morgen hier sitzt. Du darfst einiges erwarten. Nicht von mir, aber für dein Leben, für deinen Glauben und für deine Beziehung zu Gott. Denn es wird genau darum heute gehen. Deine Erwartungen. Deine Erwartungen an Gott. Welche Erwartungen prägen deinen Glauben? Wir haben gerade so viele Lieder gesungen, die tolle Erwartungen ausdrücken. Aber prägen sie deinen Glauben? Ich glaube, unsere Gottesbeziehung kann von unseren Erwartungen sehr beeinflusst sein. Die Erwartungen können positiv sich auswirken, aber unsere Erwartungen können auch negativ sein und den Glauben ziemlich ablöschen. Ich hatte eigentlich überlegt, dass ich gerne über Verheißungen predigen möchte. Über das, was Gott uns zugesprochen hat und wie das unser Leben verändert. Aber ich habe bei der Vorbereitung irgendwie gemerkt, dass es Dinge gibt, die genau das verhindern, dass wir diese Verheißung in unserem Leben annehmen und sie wirklich, ja, verändern, wie wir unseren Glauben leben. Die Erwartungen sind so ein Punkt. Da, wo ich Erwartungen habe an Gott, an meinen Glauben, wo große Erwartungen sind, kann auch große Enttäuschung entstehen. Und Enttäuschungen, die prägen uns. In welchen Dingen bist du enttäuscht? Enttäuscht von dir oder enttäuscht von anderen? Ich glaube, dass es keinem von uns wirklich schwerfällt, direkt irgendwie Situationen aufzuzählen, in denen wir Enttäuschungen erleben mussten. Und komischerweise gehören Enttäuschungen ja zu den Sachen, die sich so richtig tief in unser Gedächtnis eingraben. Und es ist so leicht, sie immer wieder hochzuholen. Enttäuschungen prägen uns und unser Glaubensleben. Der Bibeltext, um den es heute geht, handelt von zwei Personen, die richtige Enttäuschung erleben mussten. Ihr Glaubensleben wurde komplett auf den Kopf gestellt. Zwei Männer, einer heißt Kleopas und der andere Name ist gar nicht bekannt, sind auf dem Weg nach Emmaus. Sie wollten weg von Jerusalem, weg von den auffühlenden Ereignissen, die sich da gerade zugetragen haben. Jesus, der Mann, dem sie vertrauten, den sie für den Messias hielten, auf den sie all ihre Hoffnungen gesetzt hatten, von dem sie sich so viel erwartet hatten, war gekreuzigt worden. Ich lese aus Lukas 24 die Verse 13 bis 36. Und siehe, am gleichen Tag waren zwei von den Jüngern auf dem Weg ins Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Und es geschah, während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf dem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen. Und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm: Bist du so fremd in Jerusalem, dass du als Einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie: Was denn? Sie antworteten ihm: Das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Tat und Wort, vor Gott und vor dem ganzen Volk. Doch unsere Hohepriester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem dies alles geschehen ist. Doch auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht, als sie zurückkamen. Erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst sahen sie aber nicht. Da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Musste nicht der Christus das erleiden und so in die Herrlichkeit gelangen? Und er legte ihnen dar, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat, als wolle er weitergehen. Aber sie drängten ihn und sagten, bleib bei uns, denn es wird Abend, der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit ihnen hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften eröffnete? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück. Und sie fanden die 11 und die mit ihnen versammelt waren. Diese sagten, der Herr ist wirklich auferstanden und dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Während sie noch darüber redeten, trat er selbst in ihre Mitte und sagte zu ihnen, Friede sei mit euch. Drei Tage war es her, dass Kleopas und der andere Jünger die größte Enttäuschung ihres Lebens erfahren mussten. Der Tod Jesu am Kreuz war schrecklich, aber vor allem war er für die beiden Jünger wohl eins, die deutlichste Erkenntnis, dass sie sich getäuscht hatten. Er war wohl doch nicht der verheißene Messias, obwohl er riesige Erwartungen in ihnen wecken konnte. All ihre Hoffnung, ihr Vertrauen, ihre Leidenschaft und Erkenntnis. Wurden mit ihm gekreuzigt. Die Ereignisse um den Tod von Jesus waren niederschmetternd. Das Brennen, das die Worte Jesus in ihnen immer wieder auslösen konnte, war wie ausgelöscht. Damit hatten sie nicht gerechnet. Ihre Erwartungen waren so groß und völlig andere gewesen. Es hatte sich alles so angefühlt, als würde Gott endlich direkt in ihr Leben eingreifen und sie befreien. Und jetzt war da nur noch diese Enttäuschung. Ich glaube, dass das Gefühl von Enttäuschung uns heute nicht weniger bekannt ist. Wenn aus hohen Erwartungen große Enttäuschungen werden, wühlt das unser ganzes Denken auf und stellt das grundsätzlich in Frage, was uns vielleicht vorher noch Halt gegeben hat. Welche Enttäuschungen prägen dich heute? Ich möchte dir jetzt diese für deinen Glauben vielleicht sehr provokante Frage stellen. In welchen Dingen hat Gott dich enttäuscht? Eine schwere Frage, weil die Antwort vielleicht schneller gefunden ist, als es uns eigentlich lieb ist. Vielleicht würden wir es lieber verdrängen, weil die Enttäuschung, die wir von Gott erleben, vielleicht den Glauben oder sogar Gott selbst in Frage stellen könnten. Diese Angst könnte berechtigt sein. Aber ein Glaube, bei dem man den Finger nicht auch mal in die Wunden legen darf, wird immer ein verwundeter Glaube bleiben. Und ich möchte dich deshalb heute dazu ermutigen, dass du deinen Finger heute in die Wunden deines Glaubens legst. Du hast heute einen Zettel auf deinem Platz gefunden. Und ich möchte dich ermutigen, dass du einmal für dich notierst, wo du gerade von Gott enttäuscht bist, wo vielleicht Enttäuschungen deinen Glauben prägen. Enttäuschungen prägen uns. Und sie werden automatisch beeinflussen, wie und ob du etwas von Gott erwarten kannst. Ein Glaube, der nichts mehr Großes erwarten kann, ist verwundet. Er ist krank und er braucht einen Arzt. Ich glaube, dass wir lernen müssen, wie man gesund mit Enttäuschungen umgehen kann. Im Bibeltext lesen wir, dass die Enttäuschungen, die die Jünger erlebt haben, die beiden Jünger buchstäblich blind gemacht haben. Blind für die Wahrheit, die um sie herum war. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Die beiden Jünger erkennen Jesus nicht mehr wieder, obwohl er direkt vor ihnen steht, in seiner menschlichen Gestalt. Aber die Emmaus-Jünger können Jesus nicht erkennen. Ihre Enttäuschungen waren so groß und prägend, dass sie nicht mehr in der Lage waren, überhaupt zu erwarten, dass Jesus auferstanden sein könnte. Die Enttäuschungen, die sie erlebt hatten, schränkten ihre Wahrnehmung ein. Und auch Jesus macht seine Enttäuschung deutlich. In den Versen 25 bis 27 lesen wir, da sagte er zu ihnen, ihr Unverständigen, deren Herz zu träge ist, um alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben. Jesus bemerkt, dass sie ihn nicht erkennen können. Ihr Herz sei zu träge. Sie kannten die Prophetien, sie kannten die Weissagungen, die es über ihn gab. Und trotzdem konnten sie ihn irgendwie nicht wahrnehmen. Jesus macht in seiner Ansprache seine Enttäuschung deutlich. Er bezeichnet sie als unverständig. Sie hätten es besser wissen können. Und er attestiert ihnen beiden ein träges Herz. Die Enttäuschung, die die Jünger erlebt hatten, über die Erwartungen, die sie hatten, die sich aber nicht erfüllten, waren zu groß. Und sie wurden blind und abgestumpft für das Wirken Gottes. Sie waren zu blind, um die Gegenwart Jesu und das Erfüllen der Prophetien wahrzunehmen. Enttäuschungen verhindern manchmal das Vertrauen in Gottes Wirken. Ich glaube, dass wir die gleichen Probleme, die die Jünger damals hatten, auch heute in unserem Glaubensleben noch kennen. Es gibt Momente in unserem Leben, in denen wir das Handeln Gottes einfach nicht verstehen oder sogar von Gott oder unserem Glauben enttäuscht sind. Und in diesen Momenten laufen wir Gefahr, blind zu werden für das souveräne Handeln Gottes. Es ist wichtig einzuordnen, wodurch diese Enttäuschungen eigentlich entstehen. Denn das Beispiel der Emmaus-Jünger zeigt, dass Gottes Souveränität größer war als ihre menschlichen Vorstellungen und Erwartungen. Gottes Handeln entsprach genau den Prophetien, genau den Verheißungen seines Wortes. Und trotzdem waren die Jünger enttäuscht. Ihr Glaube war hart auf die Probe gestellt und sie hätten ihn beinahe komplett verworfen. Nicht, weil Gott falsch an ihnen gehandelt hatte oder nicht mächtig genug gewesen war, sondern weil die Jünger die Ereignisse um sie herum allein auf Grundlage ihrer Erfahrung und ihrer persönlichen Erwartungen beurteilten. Ihr Denken, ihre Erwartungen waren menschlich geprägt. Wie ist es heute bei uns? Wie beurteilen wir Gott und sein Handeln? Oder vielleicht auch sein vermeintliches Nichthandeln? Wir müssen uns heute die Frage stellen, wodurch unsere Enttäuschungen entstehen. Ist wirklich Gottes falsches Handeln das Problem? Und wir sind diejenigen, die es besser wissen? Ich glaube, dass das, was an den Emmaus-Jüngern deutlich wird, auch für unser Leben gilt. Unsere Erwartungen gegenüber Gott und über sein Handeln sind nicht zu groß, sondern zu menschlich. Unsere Erwartungen gegenüber dem Handeln Gottes sind nicht zu groß, sondern zu menschlich. Wir Menschen sind es, die enttäuscht sind, weil unsere persönlichen Erwartungen nicht erfüllt werden. Und unser Denken ist da vielleicht ein Problem, weil es schnell von mir ausgeht. Ich bin glücklich, dass Gottes Größe und Macht nicht von meinen Erwartungen abhängig ist. Aber ich muss auch zugeben, dass es immer wieder so ist, dass ich Gott auf Grundlage meiner Erwartungen beurteile. Aber wie kann es sein, dass wir Gottes Souveränität und seinen Beistand anzweifeln, sobald er unsere menschlichen Wünsche und Erwartungen nicht erfüllt? Sobald meine Vorstellungen von meinem Leben und meine Wünsche nicht erfüllt werden, zweifle ich. Entweder an Gott oder an der Qualität meines Glaubens. Ist das lebendige Nachfolge? Ich stelle eine weitere provokante Frage. Wir bezeichnen uns oft als Nachfolger unseres Herrn. Aber sind wir wirklich die Nachfolgenden? Oder wollen wir, dass Gott unseren Erwartungen nachfolgt? Ich bin glücklich, ich sage es noch einmal, dass Gott nicht auf meine Erwartungen beschränkt ist. Wenn wir eine lebendige Nachfolge beginnen, dann bedeutet das, dass ein Perspektivwechsel stattfinden muss. Wir sind nicht mehr auf uns ausgerichtet, sondern auf Gott. Nicht meine Perspektive ist entscheidend, sondern seine. Nicht meine Erwartungen sind entscheidend, sondern seine. Das ist lebendige Nachfolge. Das ist ein Glaube, der das Herz wieder zum Brennen bringen kann. Nicht meine Erwartungen, sondern Gottes Erwartungen sind für mein Glaubensleben gesund. Aber was sind das für Erwartungen, die Gott an mich hat? Wenn man sowas hört, dann bekommt man vielleicht im ersten Moment direkt Angst. Gott hat Erwartungen an mich? Wie soll ich, schlechter Mensch, diese denn bitte erfüllen? Ist da nicht noch viel mehr das Potenzial für Enttäuschungen da? Ich glaube nicht. Weil Gottes Erwartung an dich ist, dass du seine Souveränität erwartest, nicht deine. Du sollst mit der Kraft des Wortes rechnen. Und diese Kraft steckt in all seinen Verheißungen. In einer himmlischen Erwartungshaltung zu leben bedeutet, mit der Kraft der göttlichen Verheißungen in deinem Leben zu rechnen. Wenn wir wieder auf die Emmaus-Jünger gucken, sehen wir, wie Jesus auf sie reagiert. Er hört ihnen erstmal zu und er schafft es, ihr Herz zu verändern. Er erklärt ihnen alle Verheißungen im Wort Gottes, die auf ihn hinweisen. Er lenkt ihren Fokus weg von den Erwartungen, die sie hatten, und lehrt sie an erster Stelle auf Gottes Wort zu gucken. Nicht meine persönlichen Wünsche, nicht meine Erfahrungen, nicht meine Enttäuschungen sind entscheidend. Gott erwartet von uns, dass wir im Vertrauen auf sein Wort leben und dass wir erwarten, dass sie das Leben prägen. Gott verspricht uns so viel, wenn wir ihm vertrauen wollen. Er verspricht uns seinen Segen. Er spricht uns seine Erlösung zu. Er spricht uns seinen Geist zu. Und er verspricht uns ewiges Leben. Als die Emmaus-Jünger erkannten, dass Jesus mit ihnen unterwegs gewesen war, machen sie eine Feststellung. Ihr Herz hatte sich verändert. Da wurden ihre Augen aufgetan und sie erkannten ihn und er entschwand ihren Blicken. Und sie sagten zueinander: Brannte nicht unser Herz in uns, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schriften öffnete? Jesus hatte ihr Herz verändert, indem er ihren Fokus auf die Zusagen und Verheißungen der Heiligen Schrift lenkte. Aus den trägen Herzen der Jünger wurden Herzen, die brannten. Jesus öffnete ihr Herz und lenkte ihren Sinn weg von ihren menschlichen Vorstellungen und Erwartungen hin zu den Verheißungen der Heiligen Schrift. Ich möchte nochmal auf dein Herz eingehen. Wenn du möchtest, dass sich dein Herz verändert, musst du die Frage stellen, ob du vielleicht den Fokus verändern musst. Den Fokus auf Jesus verändern musst. Die Perspektive und deine Erwartungshaltung muss nicht menschlich bleiben und sie muss auch nicht von deinen Enttäuschungen geprägt bleiben. Lass dein Leben durch die Zusagen Gottes prägen. Suche nach den Verheißungen im Wort Gottes. Diese Verheißungen sind der Sauerstoff, den unser Glaube braucht, um sich wieder neu zu entfachen. Gottes Verheißungen sind Zusagen an dich und an mich, die durch seine Souveränität garantiert sind. Sie haben Bestand, sie können nicht zurückgenommen werden. Was kann uns mehr Orientierung, Halt, Zuspruch geben als Gottes beständige Versprechen? Gott hat uns nicht nur ein Heil versprochen, sondern er hat es uns garantiert. Seit Abraham gilt das und in Jesu Auferstehung ist es wirkmächtig geworden. Diese Heilsgarantie ist die Erwartungshaltung, die Gott für dein Leben vorgesehen hat. Wenn wir innerlich das Heil erwarten, dann wird es uns verändern. Wenn mir göttlicher Zuspruch garantiert ist, dann habe ich doch eine ganz neue Ruhe, die andere anstecken kann. Dann habe ich eine Zuversicht im Glauben, die mich Gottes Gegenwart und Handeln erwarten lässt. Du kannst überall suchen, Aber ich glaube, dass der christliche Glaube der einzige ist, in dem du so eine Heilsgewissheit zugesprochen bekommst. Du darfst Gottes Wort in deinem Leben erwarten. Und es ist größer als die Enttäuschung und die irdischen Wünsche, die du vielleicht oft in dir spürst. Ich komme jetzt zum Schluss und möchte dich ermutigen, dran zu bleiben. Vielleicht hast du heute Enttäuschungen in deinem Kopf gehabt, vielleicht hast du sie aufgeschrieben. Wir werden jetzt gleich in einen Lobpreisteil übergehen. Wir werden 3 Lieder singen und dann wird es eine Gebetsgemeinschaft geben. Aber dieser Lobpreisteil, der soll nicht einfach passieren, sondern du sollst ihn nutzen. Du kannst ihn nutzen, um diese Enttäuschung abzugeben. Wenn du es ganz festmachen möchtest, dann lade ich dich ein, gleich nach draußen zu gehen. Hinten durch die Tür, auf der Terrasse wirst du eine Feuerschale finden, in der schon ein Feuer brennt. Und dort kannst du deinen Zettel, was du aufgeschrieben hast, abgeben und verbrennen lassen. Du kannst deinen Glauben neu entfachen lassen. Sei mutig und gehe diesen Schritt. Wenn du das Gefühl hast, dass du für dich beten lassen möchtest, dann möchte ich dich auch dazu ermutigen. Du wirst im Foyer jemanden finden. Martina steht dort bereit und betet gerne mit dir. Nutze diese Lobpreiszeit. Lass dir die Zusagen, die dein Leben bestimmen sollen, die Zusagen von Gott noch einmal zusingen. Und höre auf das, was Gott dir zu sagen hat.